Lauschangriff, Lauschangriff. 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 Ja, das ist der Lauschangriff.
So, da sind wir doch schon wieder. Unserer Zeit, meiner ist es pünktlich 12 Uhr. Er ist in der gleichen Zeitzone wie ich, aber er ist an einem deutlich idyllischeren Ort. Jan Platte, schön dich zu sehen, mein Lieber.
Schmiso, servus.
Du musst jetzt erstmal erzählen, du hast es echt gut gerade, ne? Also ich gebe mal meine Infos durch. Du sitzt in Kroatien auf einem Campingplatz in deinem, ist das auch so ein Bulli oder was?
Das ist so ein VW-Transporter, der so ein Stück weit ausgebaut ist, aber tatsächlich gar nicht doll ausgebaut. Aber wir passen hier irgendwie alle rein, beziehungsweise oben aufs Dach. Und ja, wir machen einen kleinen Familienurlaub auf dem Campingplatz im sehr schönen Bale, falls du das kennst.
Ich war leider noch nie in Kroatien, deswegen kenne ich das nicht, aber ich muss schon mal vorne wegschicken. Ich finde das Wahnsinn, dass du dir die lobenden Worte und Kritiken nach der ersten Folge so zu Herzen genommen hast, dass du gesagt hast, ich muss Buschi so gut ersetzen, ich hole mir jetzt direkt erstmal dasselbe Auto. Ich werde mir jetzt auch eine Art Bulli holen, um der perfekte Buschi-Ersatz zu sein. Das ist schon ein Commitment, mein Freund.
Hat Buschi einen Bulli?
Ja, gut. Also das ist jetzt schon wieder, da merkt man, Jan, dass du den Lauschangriff, den alten, was dir verziehen sei, dann doch zu selten gehört hast, weil das hat er nur in ungefähr jeder dritten Minute erwähnt, dass er in Zukunft wäre mit dem Bulli. Du weißt ja, wie Buschi es immer macht, ne?
So, ja, ja, weiß ja, ich.
Nicht mehr so viel Arbeit. Ich muss mit dem Bulli rumfahren.
Ach, sehr schön. Aber ja, da bin ich auf Buschis Seite, ehrlich gesagt. Denn ich habe dir vorhin schon mal ganz kurz, als wir gesprochen haben, gezeigt, wo ich jetzt sitze und wohin ich gucke, Schmiso. Und die Leute schwimmen vor mir, fahren mit Stand-Up-Paddles übers Meer. Und ja, es ist, du hast
ich
es gesagt,
hier
kurz
in
nach
München
12.
Und das ist auch okay. Aber du gehst 10 Meter zum Meer, ne? 10 ja. Meter zum Wasser, das ist schon frech.
Und wir machen seitdem, meine Frau, ich glaube, das war auch ein Trick von ihr, neulich gesagt hat, sie hat morgens beim Schwimmen hier einen kleinen Rochen gesehen, machen wir morgens immer schon eine Tour zu viert und gehen ins Wasser, weil wir jetzt alle diesen Rochen sehen wollen. Ich glaube, es ist eigentlich nur ein Trick von ihr, dass sie uns Langschläfer-Jungs aus der Koje kriegt. Aber ja, wir waren schon im Wasser, die Jungs sind auf der Hüpfburg, es wird Basketball, Tennis gespielt, also wirklich, heute Abend ist Minigolffest eingeplant. Du siehst, wir sind sportlich unterwegs.
Also das müsste für mich schon mindestens ein Orca sein, dass ich im Urlaub früh aufstehe. Ein Rochen reicht mir da ehrlich gesagt noch nicht. Das ist mir nicht spektakulär genug. Ja, es war schon wieder verdammt viel los. Ich war am Samstag beim Supercup. Ich war am Sonntag gestern bei Sky und habe Man United Liverpool gemacht. Jan, was bleibt denn dir so hängen? Du hast ja jetzt sozusagen das ehrt dich übrigens auch sehr, dass du aus dem Urlaub bereit bist, hier weiter zu lauschen sozusagen. Gibt's was ist so dein Thema Nummer 1, wenn wir aufs Bundesliga-Wochenende zurückschauen?
Thema Nummer 1, da es so frisch ist, dann doch die Bayern und Thomas Müller, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe wirklich viel geguckt. In den letzten Tagen quer geguckt durch alle Ligen und hab's genossen, selber mal gar nicht da zu sitzen und was drüber zu erzählen, sondern wirklich ganz viel aufzusaugen. Und das, was ich gestern gesehen habe, also so auch atmosphärisch von hier aus München, das war für mich dann doch das Besonderste. Und das ist ja in seinem Rekordspiel, um ganz kurz noch ein Wort zu Thomas Müller zu verlieren, so ein Tor zu machen. Dann irgendwie auch wieder so eine Müller-typische Geschichte, Schmiso, wie wir sie seit, ich habe es ja irgendwo gelesen, ich glaube, dem 15. August 2008 entsteht da Regelmäßigkeit erleben. Es ist dann doch immer wieder was Besonderes, wenn es immer und immer wieder müllert bei den Bayern.
2008, hey, holy shit, überleg mal, wie lange das her ist. Da war gerade Hoffenheim mit seiner ersten Bundesliga-Saison durch und ist fast Herbstmeister geworden und am Ende dann noch aus Europa rausgepurzelt. Und das war die Saison, in der der VfL Wolfsburg mit Grafic und Dzeko unter Anleitung von Felix Magath deutscher Meister geworden ist. Wie lang das her ist, alter Schwede. Und der Typ spielt einfach seitdem beim mit Abstand erfolgreichsten deutschen Club eine absolute Sahnerolle und ist dabei ja noch so in Sachen Unterhaltsamkeit, Interviews, Volksnähe, ich nenne es jetzt mal, weil er ein Bayer ist, bewusst so ein Ausnahmefußballer. Das ist schon geil. Und der Treffer, ganz ehrlich, wenn man ihn so spielen sieht, die meisten von euch haben das Tor wahrscheinlich gesehen, ne? Es ist so ein Chip von Gnabry in den Strafraum. Er legt den sich mit rechts Richtung Fünfer und donnert ihn mit links als Aufsetzer da rein. Das traut man ihm doch gar nicht zu, wenn der so übers Feld läuft, weil das technisch, hat er glaube ich sogar selber gesagt, weil das technisch schon echt ein richtig geiles Tor war.
Ja, ich glaube, er meinte selber technisch überragend. Das Ding ist ja, wir haben es schon so häufig von ihm gesehen, Schmizo, und trotzdem glaubt man es immer wieder aufs Neue nicht, wenn er solche Dinger macht und sich dann eben auch selber mit überrascht. Aber ich finde, du kannst ja gar nicht besser altern als Fußballspieler. Überleg kurz auch in der letzten Saison, welche Szenen es da gegeben hat mit Thomas Tuchel am Spielfeldrand, wo er dann in so eine Art Co-Trainerrolle geschlüpft ist, ja, die er ja irgendwie auch auf eine coole Müller-Art und Weise gemeistert hat, dann mitgekommen zur Europameisterschaft, auch selber noch gemerkt und ja auch formuliert, dass er noch wichtig sein kann. Und ich finde auch, man merkt ja immer wieder auf dem Platz, wenn der dabei ist, und da erinnere ich mich auch an den Anfang der vergangenen Bundesligaspielzeit, wenn der reinkommt, erster Spieltag, meine ich, war es in Bremen, die Bayern führten schon und er kam rein mit ein paar anderen und die haben dann doch noch ein, zwei Tore gemacht, was auch an ihm lag. Genauso ist es ja jetzt weiterhin und er ist das Sprachrohr, das auch sagt, ey Fans, guckt mal, es wird schöne Reisen geben, so in der Art hat das, meine ich, formuliert jetzt auch nach gestern. Wir haben wahnsinnig viel
genug Urlaub nehmen.
Die sollen sich
genug
Urlaub nehmen. Das ist eine geile Ansage, oder?
Mega geil, oder? Auch in der Formulierung, ne? Weil genau das singen die Fans doch selber. Ich kenne auch so ein paar Jungs, die haben damals schon angefangen, Schule zu schwänzen, um mit den Bayern nach Old Trafford zu fliegen und all solche Geschichten. Genau das versteht Thomas Müller halt einfach alles perfekt. Und ganz ehrlich, es wäre halt das Finale da Horm. Was wäre das? So, das war ja der erste richtige Knackpunkt dieser Ära Müller sozusagen. Ne? Bis dahin ging das so ganz cool los und ich glaube, das Finale 2010 hat man noch ganz gut umwunden, dass die Bayern das verloren haben. 2012 war ein so harter Brecher, der hätte diese ganze Generation, ich sag's jetzt so, ich weiß noch, habe ich mit einem Kumpel drüber geredet, der hätte die zerstören können. Was haben sie gemacht? Sie haben es in Wembley umgedreht, das Ding, sich geholt und sind ein Jahr später Weltmeister geworden. Das ist schon, und das wäre schon ein geiler Zyklus, der da jetzt endet, ehrlich gesagt, wenn die jetzt nochmal das Champions League Finale in München erreichen.
Stimmt.
Aber ich greife schon wieder sehr weit nach vorne. Ne?
Ja, aber das Fernziel ist es ja definitiv geil, auf jeden Fall, dass du sagst, du kennst ein paar Jungs, die Schule geschwänzt haben, um den Bayern hinterher zu reisen. Du traust dich immer noch nicht zu sagen, dass du zu ihm gehört hast, oder?
Nee, kein Scheiß. Das, so abgebrüht war ich nicht. Alle meine Lehrer wussten. Anwesenheit, erste, zweite Stunde, müssen wir nicht mit ihm rechnen, aber er kommt zur Pause, isst sein, was habe ich da immer gegessen? Ich habe immer so eine Kirschtasche gegessen am Schulkiosk und zur dritten Stunde setzt er sich dann auch mal in den Unterricht. Okay. Das war ich so im Jahr 2006, aber so abgebrüht, dass ich mal so an einem Dienstag nach Manchester geflogen wäre, war ich damals ehrlich gesagt noch nicht. Ach Gott, ey. Ach, du, die Bayern sonst, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht, wenn du es live kommentiert hättest, hätte ich es mir live angeguckt, aber ich gucke Spiele auf der Saison grundsätzlich nur mit Jan Platte. Als ich gesehen habe, du kannst nicht, habe ich mir gedacht, ja gut, dann kann ich auch Man United Liverpool kommentieren, dann gucke ich die Bayern in der Zusammenfassung. Spaß beiseite, hast du ein bisschen, ich habe Zusammenfassung gesehen, es war ja schon ein bisschen was anders, ne? In Ball eine Dreierkette, Guerrero mit drin, also so ein bisschen die Außenverteidiger, Boué, und Davis als, ich nenne es jetzt mal ganz hart, die Schuldigen von Kompanie aufgemacht für den Saisonstart und dann hat er Kimmich jetzt doch wieder ins Mittelfeld, Innenball und so, also so, da wird schon noch viel getüftelt, ne?
Ja, auf eine wirklich interessante Art und Weise, finde ich auch, im Prinzip ja ohne Rechtsverteidiger zu spielen, gegen einen SC Freiburg, der jetzt auf der linken Seite mit Christian Günther und Vincenzo Grifo zwei Leute hat, die in der Bundesliga in den letzten Jahren auf ihrer Seite schon einige gute Sachen vollbracht haben. Wirklich interessant, welche Anforderungen dann auf Serge Gnabry, der rechts gespielt hat, mal rechts außen, mal rechtes Mittelfeld, mal rechter Verteidiger, dann zugekommen sind, aber der hat es auch gegen den Ball. Gab so eine Szene in der ersten Hälfte, wo er im 40-Meter-Sprint den Ball zurückerobert hat. Also wirklich gut gemacht. Und ja, Kimmich ist im Mittelfeld geblieben. Kompany wollte vorm Spiel nicht so richtig raus mit der Art und Weise, hat irgendwie auf seine charmante Art gesagt, dass er noch nicht hilft mit der Interpretation, was die Startelf angeht. Aber ja, ich würde sagen, Boué, ja, schuldigen, ihn und Davis da auszumachen, ist wahrscheinlich ein Ticken zu hart formuliert. Aber ja, hat sich was anderes überlegt und hat mit Guerrero dann links gespielt, häufig Dreierkette im Aufbau. Oder Kimmich, der sich auch hinten rein hat fallen lassen. Hat jetzt nicht alles wahnsinnig gut funktioniert, würde ich sagen, aus Bayerns Sicht. Aber es war sehr, sehr okay gegen einen SC Freiburg.
Die erste Halbzeit war ziemlich lame, ne?
Die war lame, aber es gibt einen geilen statistischen Fact, weil Manuel Neuer da auch ordentlich mitgespielt hat. Der hatte tatsächlich am Ende der ersten Hälfte mehr Ballkontakte als jeder Freiburger. Manuel Neuer.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ja, geil. Das ist brutal.
Du kannst sie doch wirklich sehr gut genau mit einbinden natürlich in den Spielaufbau.
Ja.
Und ja, Ticken lame. Ich glaube, die Handspieldebatte machen wir lieber nicht auf Schmeso, denn sonst wird es jetzt von jetzt an monothematisch. Das lassen wir bleiben. Das Ding wurde gepfiffen, das hat den Bayern gut getan. Und dann haben sie souverän runtergespielt. Hey, zweiter Spieltag, erste Mal zu Hause für Kompany. Und der hat sich das recht entspannt von draußen angeguckt. Immer wenn man ihn eingeblendet sah, merkte man, ja, gefällt ihm einiges. Aber klar ist da auch noch Luft nach oben.
Ich muss noch eins loswerden, Jan, ganz abseits des Fußballs, weil da dachte ich mir echt, das darf einfach nicht wahr sein. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, warum. Ich habe 2-3 Zusammenfassungen quer geguckt, auch nur, ich habe grundsätzlich mir erstmal eine angeschaut und dann wollte ich aber, ich weiß, aus irgendeinem Grund, weil mir irgendwas, das hatte ich gelesen und wollte es nochmal sehen, habe ich noch eine andere aufgemacht. Dann läuft die gefühlte 3 Sekunden und ich höre den Namen Michael Olise. Da dachte ich mir echt, Leute, dass, okay, ich weiß, ich bin mit Michael Olise auch verzweifelt, weil ich mir denke, oh Gott, ein Anglo-Franzose, also Englisch und Französisch, ja. Wie soll man die zwei Sprachen schon zusammenkriegen? Nigerianischer Abstammung. Aber das findet man übrigens relativ gut zum Glück im Internet, wie der Typ sich einfach selber ausspricht. Und wie man dann auf Olise kommt, da war ich ehrlich gesagt schon wieder bedient. Dafür bin ich dann doch ein zu kleiner immer noch trottliger Namensfetischist, als dass ich das jemandem verzeihen könnte, weil der Typ ist nun mal ganz neu in der Liga und ich hasse es, wenn so ein Name dann erstmal falsch rübergekippt wird in die Welt und dann höre ich in einem halben Jahr immer noch Leute, die Michael, ich will es jetzt gar nicht nochmal aussprechen, Michael Olise heißt der Mann. Das wollte ich nur noch kurz loswerden.
Dann wissen wir das jetzt alle und also dieses Namenthema. Das uns immer wieder beschäftigt, das können wir irgendwann ja auch nochmal groß aufmachen. Letztendlich geht es natürlich darum, genau, sich zu informieren und die Namen, sage ich mal, mit Respekt zu behandeln, wohl wissend, dass du und ich keinen Polen, keinen Ungarn, möglicherweise nicht mal die Brasilianer tatsächlich so aussprechen können, wie es Menschen, die der Landessprache dort der jeweiligen mächtig sind, tun würden. Aber ja, es gibt so Fälle. Da liegt es dann eher auf der Hand.
Ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich glaube, wir alle kennen ihn als Pedro Neto und jeder weiß, wer gemeint ist. Weißt du, wie der sich, das ist ein Zungenschlag, den kann ich gar nicht aussprechen, weil die verschlucken dieses O so, die Portugiesen. Der selber sagt Pedro Neto. Ich kann das gar nicht so. Weißt du, das ist so ein wie ein NET-Apostroph. So, da hört es dann für mich auch auf, da bin ich voll bei dir, weil das auch keinen Sinn macht. Das kostet so viel Kapazitäten und der Zuschauer wird die ganze Zeit mitstolpern, das wird sich unangenehm anfühlen. Ja. Aber die Ausrede lasse ich im Fall von Olise, auch wenn der Name, wie gesagt, sehr skurril ist, weil Englisch-Französisch eigentlich nicht unter einen Hut geht. Da ist es nicht so schwer. Finde ich ganz spannend, Jan. Für mich wären nämlich zwei Sachen, du guckst gerade sehr kritisch. Falsches gesagt? Also,
oder heute guckst du
schon
nicht
auf deine Karteikarte? Leute, wirklich, er hat sich eine Karteikarte geschrieben, um nachher im internationalen Blog bei La Liga mal so richtig den Platte raushängen zu lassen.
Das Problem ist, Schmizo, ich war wirklich raus aus dem Fußball nach dem EM-Finale. Und wer wohin gewechselt ist, also zum Beispiel auch bei Atletico oder irgendwo, das hättest du mich jetzt nicht aus dem Stegreif fragen dürfen oder doch fragen dürfen, ja, aber du hättest halt keine Antwort erwarten dürfen. Deswegen, ich bin ein Freund von der Handschrift und von Papier und von Sachen kurz runterzuschreiben, um sie sich dann zu merken. Ich weiß, du tippst natürlich alles ein oder lässt schreiben oder diktierst irgendwo rein.
Aber weißt du, Jan, was das Schlimme ist? Ich verrate es dir ganz offen. Ehrlich gesagt ist das alles Faulheit, weil alles, was ich im Computer habe, kann ich mir einfach wieder ausdrucken. Wenn du einmal eine Karteikarte schreibst oder die die alte Garde, die sich alle Notizen für ein Spiel nicht am Computer, sondern handschriftlich aufschreibt, die sind dann halt auch weg nach einem Spiel, ne?
Ja.
Bei mir ist das ganz viel Faulheit, damit ich mir das nochmal fürs nächste Spiel, wenn ich wieder, ich sage jetzt einfach mal, Werder kommentiere, dann kann ich mir die alten Werder-Notizen einfach wieder rüber kopieren und gucken, was davon noch zu gebrauchen ist.
Ja, es gibt bei mir so eine Mischform. Also der Computer wird bei mir auch schon manchmal angemacht in der Spielvorbereitung. Und natürlich bleiben da auch Sachen hängen. Aber hier im Urlaub gibt es die kleine alte Karteikarte mit ein paar Notizen drauf. Aber da kommen wir später erst zu. Du hattest ja, hast du eben schon gesagt, einen guten Grund, die Bayern nicht live zu gucken. Internationaler Fußball, würde ich sagen, kommen wir später zu. Gab es bei dir denn noch irgendwas anderes in Sachen Bundesliga, was hängen geblieben ist am Wochenende?
Bei mir werden die Bayern ehrlich gesagt gar nicht, du merkst, ich rede dann schon gerne über sie, das liegt auch an meiner Herkunft und frühkindlichen Prägung, ich glaube, alle sind an den Bayern interessiert. Mich haben echt ganz andere Sachen bewegt, ich kippe sie dir jetzt alle auf einmal rüber und dann darfst du dir aussuchen, worüber wir als erstes reden. Der VfB Stuttgart macht mir echt Sorgen, nicht in einem Sinne, dass ich sage, oh, das könnte aber gegen Abstieg gehen oder so, das belassen wir mal schön bei Markus Götz, der immer kurz davor ist, den VfB in die zweite Liga zu singen, sondern aus anderen Gründen, Stichwort Gerasi nicht mehr da, Stichwort, wie kann man bitte so viele Chancen versusen und ein zweimal schon gewonnenes Spiel noch hergeben. Heidenheim bewegt mich ehrlich gesagt auch, weil, ja, ich weiß, die Tabelle ist am zweiten Spieltag nichts wert. Es ist trotzdem geil, dass Heidenheim verdammt nochmal international spielt, im Pokal weiter ist und Tabellenführer der Bundesliga ist. Das wird einfach immer nur noch immer kranker. Das ist einfach geil. Das war ja das andere Sonntagsspiel. Und dann doch aber fast am meisten, weil es halt fußballerisch das dickste Ding war, Leverkusen-Leipzig, ne? Holy shit, es ist passiert, Jan.
Ja.
Leverkusen hat ein Bundesligaspiel verloren. Das war zuletzt im Mai 2023, Ende der Saison 22/23. Ich glaube, Bochum war es damals
der Fall. Ja. Und das, was du über den VfB Stuttgart gesagt hast, dass er dir Sorgen macht, wieder eine Führung hergegeben und kannst du ja im Prinzip auch drauflegen auf Bayern 0-4 Leverkusen zu Beginn der Saison.
Ja.
In Gladbach 2-0 geführt, dann glücklich hinten raus noch 3-2 gewonnen, jetzt gegen Leipzig 2-0 geführt. Klar, 35 Spiele in der Liga ohne Niederlage gewesen und ja, ich habe mir danach Xavi Alonso auf der Pressekonferenz angehört, weil es mich interessiert hat, wie er damit umgeht. Und ich mag den Kerl sowieso über die Maßen. Und ich finde es wunderbar in seiner Formulierung, dass er sehr interessiert ist selber, wie seine Mannschaft mit dieser Situation jetzt umgeht. Denn wir können ja nicht sagen, Schmizo, dass sie schlecht Fußball spielen. Die machen das ja zum Teil sensationell auch in der ersten Hälfte, aber vor allen Dingen mit Ball. Aber was dann eben gegen die Kugel passiert, wenn du einen Gegner dann auch hast, der so viel individuelle Qualität hat wie Leipzig, vor allen Dingen eben mit Openda, dann kriegst du die Konsequenz. Also was ist dir hängen geblieben am meisten aus diesem Spiel? Ist es selbstverschuldet oder ist
genau
es?
Genau was du anreißt. Fußballerisch können die nach wie vor alles, aber dieses, ich nenne es mal das Chaka-Gift, was ich positiv meine, ne? Ich habe da 2-3 Mal, und zwar vor den Toren, Leipzig durchs Zentrum, ich will nicht sagen spazieren, weil es war natürlich ein Vollsprint, aber unberührt 30, 40 Meter durchs Zentrum machen sehen.
Ja.
Und ja, das wird es in der letzten Saison irgendwann auch mal gegeben haben, aber das war eigentlich die Todeszone, wo du wusstest, das macht gegen Xhaka, Palacios, Andrich wirklich keinen Spaß. Und da haben sie aber alle Räume offen gelassen, die du nur offen lassen kannst.
Ja, Alex Garcia, der wirklich eine großartige Saison in Girona gespielt hat, an der Seite von Xhaka, der ja auch Leistenprobleme hatte während der EM, der vielleicht auch noch ein Stück weit müde ist, haben viele auch schon zum Ende der letzten Saison gesagt, Schmizo, die sind sich auch relativ ähnlich. Ich bin großer Palacios-Anhänger gewesen in der letzten Spielzeit, weil der auch so herausragend da reingepasst hat, finde ich, in dieses Zentrum bei Leverkusen. Andrich hat, glaube ich, gar nicht gespielt. Ist das richtig?
Nee, ich glaube auch.
Ja, genau. Ja, und das sind dann die Probleme, die du gern auch mal hast als Mannschaft, wenn auch neue Leute integriert werden, wenn du noch etwas müde bist aus einem Sommer mit wenig Pause. Aber grundsätzlich dieses Thema Kontrollverlust, ich glaube, das ist auch das, was Xavi Alonso am meisten beschäftigt, weil es sich eben wiederholt. Sie haben auch im Pokal, glaube ich, unter der Woche, da nur ganz wenig gesehen, in Jena irgendwie keinen glorreichen Fußball gespielt, die Leverkusener.
Ja, ja. Es hat auch eine ganze Halbzeit gedauert, bis das mal so richtig aussah. Ja,
ja, ist erstaunlich. Und also Radetzky hat ja gefehlt. Und ich sehe Kovac tatsächlich nicht auf diesem Niveau, dass er,
dass er jetzt schon jemand ist, der dir richtig
hilft. Also ich bin jetzt nicht direkt dabei, von einem Torwartproblem bei Bayern 04 Leverkusen zu sprechen, aber das wirkt alles ein bisschen merkwürdig, zumal Xavi Alonso ja nun auch dieses Thema so lange offen gelassen hat, wer seine wirkliche Nummer 1 ist. Aber Schmizo, mein Rechner nimmt nicht mehr auf, jetzt nimmt er wieder auf.
Oh, wie? Musst du mir jetzt sagen. Haben wir gehackelt?
Ich glaube, wir haben gehackelt. Wir nehmen
die Lauscher in all das mit. Aber das, das lassen wir jetzt einfach mal so drin.
Ja, du hörst
rein.
Ich
höre da mal kurz rein.
Minute nach 20 Minuten. 20, ganz genau. 20 und
siehste, Leute, ich habe mir einen neuen Kompagnon geholt. Die technischen Probleme.
Technisch definitiv keine Steigerung zu Buschi.
Er ist einfach, er hat auch einen, ich nenne ihn jetzt trotzdem Bulli, er schreibt auf Karteikarten, er ist technisch unzulänglich vorbereitet. Ich hätte mir keinen besseren neuen Lauschangriff-Kompagnon als Jan Platte holen können.
In gewisser Hinsicht ein nahtloser Übergang.
Also, aber sorry, jetzt wo warst du?
Ich war bei Kova und Leverkusen könnte ein Torwartproblem kriegen in dieser Saison. Also vor allen Dingen, wenn Radetzky häufiger fehlt.
Also, da bin ich voll bei dir, weil die letzten beiden Tore, die sahen aber schwerst haltbar aus. Und ich weiß, der zweite geht durch die Beine und ist ein geiler Abschluss. Ich will dann dem Openda auch immer nichts nehmen, weil das gute Dinger sind. Aber also mindestens einen davon musst du wegmachen. Das ist in Summe, beim anderen ist der Winkel sehr spitz. Beim anderen übrigens, finde ich, sah Tah auch nicht so geil aus, ne? Der ihn laufen lässt, der dann den Arm hebt, der macht den neuer Reklamierarm statt im Vollsprint. Und Jonathan Tah ist nur echt nicht so langsam, hinterher zu gehen. Das war schon alles ein bisschen, das hatte nicht so dieses, Leverkusen war der Killer. Da haben alle gezittert. Selbst wenn du 2-0 führst in der 85. weißt du, ja gut, mit Glück spielen wir hier unentschieden. Zwei Tore machen die eh noch. Der Killer, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen in der Saison. Abgesehen, okay, Gladbach war ein bisschen wieder so die Geschichte, aber auch da liegen sie ja schon 2-0 vorne. Jan, dann lass zum VfB springen. Ich habe die erste Halbzeitkonferenz gesehen bei Sky. Ich denke mir, auch VfB, Gott sei Dank, ganz wichtig, nach diesem Auftakt 1-0 in Freiburg geführt und dann sich doch noch eine 1-3 abgeholt beim Schuster-Debüt. Jetzt führen die wieder schnell 2-0. Für mich war es übrigens ein Elfmeter, auch wenn Burkhardt da vom Tor wegrennt. Ganz unglücklich, dass es überhaupt das 2-1 gibt vor der Pause. Psychologisch günstiger Zeitpunkt, wie man dann immer gerne sagt. Und auf einmal spielt dieses Spiel 2-2. Dann machen sie aber das 3-2 mit einem überragenden Freischuss von Rieder. Den kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Wieder so ein Transfer, an den wir uns erst gewöhnen müssen. Und dann geht ihnen das in der 94. noch flöten. Und Jan, der Spielverlauf ist schon mal hart, was mir noch viel mehr Sorgen macht. Ich kann dir nicht sagen, wie die unterschiedlichen Zahlen. Ich habe in zwei Apps nachgeguckt. Expected Goals Wert. Ich mag ihn sehr. Ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst. Im Opta-Datenmonitor hatten sie 3,9. In einem anderen Statistik-Ding, in der App, Flashscore war es, glaube ich, hatten sie über 5 Expected Goals. Das sind übrigens Werte. Das ist, ich weiß noch, so als Man United gegen Liverpool mal 0-7 untergegangen ist, hatte Liverpool, glaube ich, so einen Wert von 4 oder 4,5 oder so. Das ist absolut außergewöhnlich. Wenn du mal wirklich Expected Goals über 3 hast, dann schießt du noch mal 5 Tore. Und das mit Guirassy, der letztes Jahr auf Automatik getroffen hat, da bin ich sehr gespannt, wie viel sie das kostet, weil die werden nicht immer sich so viel Sachen rausspielen können.
Ganz vorne weg mal zum Expected Goals Wert, der hat eine Aussagekraft. Definitiv, Schmieso. Das Problem ist, es ist egal, ob Cristiano Ronaldo schießt oder du. Der Wert ist der gleiche. Es wird ja nicht darauf geachtet.
Aber gerade deswegen
mag ich ihn, Jan. Aha, weil du gerne mit Cristiano Ronaldo verglichen werden möchtest.
Nein, weil ich weiß, dann kann ich mir angucken, ey, guck mal, ja, Haaland, es ist wirklich so, der Typ hat über die Saison 20 Expected Goals und macht 30, weil er einfach eine Maschine ist. Und ein anderer, wo du sagst, was ist das für ein Chancentod, das gibt's doch nicht. Der hat halt dann Wert 20, weil er ständig gut mitspielt, aber macht halt nur 10. Und deswegen mag ich diesen Wert so sehr.
Er hat eine gewisse Aussagekraft und wir nehmen ihn alle mittlerweile ja her. Ab und zu macht es wahrscheinlich auch Sinn, den etwas stärker zu hinterfragen, aber das, was du jetzt sagst zum VfB, und ich habe mir keine Zahlen angeguckt und habe auch nur Highlights gesehen, ist ja, dass sie kein schlechtes Spiel gemacht haben, dass sie sicher Möglichkeiten herausspielen. Ich bin jemand, der Karasor und Stiller im Mittelfeld wirklich gut gucken kann, dazu führe ich, und Enzo Mio und dessen Entwicklung finde ich sensationell, ist auch ein so unfassbar geiler Kicker, der, meine ich, auch das 1-0 gemacht hat, aber du, die haben die gleiche Sorge letztendlich gegen den Ball wie Leverkusen, denn wenn man sieht, wie Leitsch in der 4. Minute der Nachspielzeit per Kopf völlig alleine einköpfen kann zum 3-3, fragst du dich ja auch ein Stück weit, was haben sie da vor? Wie verteidigen sie das? Und sich so spät zu belohnen, dann auch, was ja völlig in Ordnung anscheinend war, so spät wieder eben in Führung zu gehen und das dann nicht über die Zeit zu kriegen, ist na klar unfassbar ärgerlich. Auch für Sebastian Hoeneß, der eh auch schon nach dem ersten Spieltag gesagt hat, da ist definitiv Druck drauf hier auf der ganzen Geschichte. Und ja, sie haben die gleichen Probleme wie eben andere Mannschaften, die herausragend waren in der letzten Spielzeit. Ja, aber Mainz auch geil, ne? Also zurückzukommen, dran zu glauben. Ich habe das Spiel kommentiert letztes Jahr in Stuttgart und Mainz hatte gar keine Chance. Also wirklich, sie hatten keine Chance in Stuttgart, ohne dass Stuttgart sich da berauscht hätte an sich selber, aber sie hatten einfach keine Chance. Und jetzt, nach 0-2 Rückstand, diesen Bo Henriksen-Fußball dann irgendwann doch auch aufzuziehen und gute Phasen zu haben, nötigt mir großen Respekt. Aber ich meine, die sind seit 11 Bundesligaspielen ungeschlagen, jetzt saisonübergreifend. Das ist schon eine geile Nummer, wie der Verein da auch wieder funktioniert.
Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Mainz hatte die haben schon mal unentschieden gespielt, ne? Ist übrigens auch für mich ein Team, was ich sehe da nicht, dass die, ich sehe nicht, dass die irgendwie in Abstiegsnöte kommen. Sorry, jetzt kam gerade ein Anruf rein. Jan, ich hoffe, du bist noch bei mir. Siehst du, wir sind beide technisch noch ausbaufähig unterwegs.
Da, nimm das Ding an, wenn es Buschi ist. Das ist ja keine Frage.
Nein.
Die Leute wünschen sich, dass er hier mal mitredet.
Auf gar keinen. Ja, Leute, der kommt auch irgendwann wieder. Jetzt gibt uns noch mal ein bisschen Zeit. Aber das hier ist jetzt unser Ding. Und ihr merkt doch schon, hier wird Fußball taktisch auf einem Niveau analysiert, zu dem der Alte noch gar nicht. Nein, das darf ich jetzt nicht sagen, falls er hier noch reinhört. So.
Noch schnell genau, was Positives. Sagt was zu Heidenheim. Denn ohne Kleindienst, ohne Beste, ohne Dingchi sind dir gefühlte 98% der Tore der vergangenen Saison flöten gegangen. Und die
das
spielen
doch,
eben weiterhin Frank Schmidt Fußball.
Das ist doch so geil, ne?
Ja.
Weil das ist doch genau der Punkt. Jetzt haben sie mit dem Schenza heißt er, einen geilen Kicker geholt, der aber bisher halt Drittliga-Kicker war. Sie haben mit Wanner ein Riesentalent geholt, der aber scheinbar ultra klar in der Birne ist, den Weg über Elversberg gemacht hat, also auch nicht irgendwie angefangen hat zu fliegen, als er ganz jung bei den Bayern schon mal sogar, ich meine, Champions League ran durfte, also jetzt nicht Startelf oder so, aber halt Minuten bekommen hat. Das macht ja oft was irgendwie mit so ganz jungen Spielern. Und das ist echt, die machen einfach 4 Hütten gegen Augsburg, ne? Augsburg ist immer, ich glaube, eklig ist immer das erste Wort, was allen beim Spiel gegen den FCA so einfällt. Da 4 Dinger zu machen, das ist schon einfach krass, dass diese Geschichte einfach so weitergeht und ja, Tabelle mit Vorsicht genießen und so trotzdem. Manchmal ergibt sich sehr früh so ein Eindruck und ich hatte genau den Gedanken, Kleindienst, Beste, die weg. Kleindienst Stöger jetzt übrigens, das Duo, was Gladbach wieder komplett erstmal stabilisiert hat und die haben ja schon ein geiles erstes Spiel gemacht, gegen Leverkusen und Unglücke verloren, jetzt haben sie sich gegen Bochum den ersten Sieg geholt.
Schmizo, du springst mir zu viel, denn ja, bleib doch mal einmal bitte in Heidenheim, so los, was hat Heidenheim im November vor?
Im November?
Conference League, sie haben sich ja gegen Hecken qualifiziert.
Ach so, ja.
Und sie,
ja,
sie spielen gegen Chelsea unter anderem und wie großartig ist das als Geschichte. Heidenheim.
Das ist echt krank. Heidenheim gegen Chelsea, ne?
Erstes Bundesliga-Jahr, du wirst Achter. Ich habe die ein paar Mal kommentieren dürfen in der vergangenen Spielzeit. Und nicht nur die Telefonate im Vorfeld mit Frank Schmidt sind ein Vergnügen und bringen einen wirklich weiter als Kommentator, sondern sie dann auch zu sehen auf dem Platz, unter anderem in Dortmund, meine ich, so ein wildes 2-2, das ich kommentieren konnte, ist es schon eine Bereicherung. Also was da so an Gesamtpaket in der Liga unterwegs ist und dann jetzt eben auch international.
Ja. Das wird ganz spannend, gegen welches Chelsea sie spielen, ne? Erste, zweite oder dritte Mannschaft. Da muss man noch mal abwarten, auf wen sie überhaupt treffen. Da würde ich mich aufs Personal noch nie festlegen bei den Chaoten, ey. Aber ja, es ist, ach, das beobachten wir mal. Ich hatte da, das Schöne ist, Frank Schmidt sagt natürlich, ja, jetzt haben wir 15% der Punkte, die wir brauchen. Er redet natürlich wieder von der 40-Punkte-Marke, aber ich verstehe ihn, weil die Gefahr ist schon relativ real, wenn du deine besten Offensivleute verlierst, wenn du die Doppelbelastung hast. Allein deswegen ist es schon geil, weil ganz ehrlich, das würde ja jetzt Wochen dauern, in denen Heidenheim gar nichts auf die Kette kriegen müsste, damit da so richtig Abstiegsgefahr erstmal wieder aufkommen würde. Weil ich glaube, da gibt es so drei andere, Kiel, St. Pauli, vielleicht auch Bochum. Da bin ich mal gespannt, wann die 6-Punkte-Marke überhaupt überspringen, ehrlich gesagt.
Ja. Du bist nicht der Einzige, der genau darauf guckt und wie viele Leute hat es gegeben, die ganz klar gesagt haben, Heidenheim wird es sehr, sehr schwierig haben in dieser Saison. Berühmte, komplizierte zweite Jahr, bla bla bla. Aber ja, jetzt sind sie Tabellenführer. Nur nach zwei Spieltagen, aber 6-0 Tore, 6 Punkte. Ja. Das liest sich doch geil aus Heidenheimer Sicht.
Mein Lieber, dann machen wir ein kurzes Break. Wir haben uns, damit ihr auch da so ein bisschen im Thema seid, ich versuche übrigens auch so ein bisschen mitzutippen und euch die Themen so ein bisschen mit einem Timestamp, ich werde da jetzt nicht so exakte machen, aber ich dachte, das wäre mal eine Neuerung, die sich viele schon immer gewünscht haben hier im Podcast. Ich versuche mal so ein bisschen Timestamp-mäßig zu sagen, wir haben dann über das geredet und dann über das. Und jetzt reden wir über EA Sports FC 25. Werbung. Jan, da kommst du jetzt natürlich voll ins Boot sozusagen, weil ich liebe dieses Thema Stadien, aber es ist bei dir ja sogar ehrlich gesagt noch besser aufgehoben, weil du bist viel weiter gereist als ich, was internationale Stadien angeht. Und jetzt sag mir bitte, was bedeutet das? Aus dem Fernsehen kenne ich die alle und es sind rührende Vulkane. Ich liebe das, wenn da gespielt wird. Die Stadien von Fenerbahce und Galatasaray sind zum Beispiel am Start in EA Sports FC 25.
Also im Sükrü Saracoğlu, wenn ich es richtig ausspreche, das Stadion von Fener war ich noch nicht, aber im Stadion von Galatasaray, diesem Ali Sami Yen Sportkomplex oder Rams Park, glaube ich, auf modernere Art und Weise heißt, da war ich schon. Und ja, es war ein Champions League Spiel gegen Schalke, ist ein paar Jahre her. Es wurde ab und zu gepfiffen und ansonsten war es auch sehr, sehr laut, wenn die eigene Mannschaft am Ball war. Und es ist ein Erlebnis, das du irgendwann im besten Fall, Schmizo, auch vor Ort mit einpackst und dann eben die nächsten Jahre auch mit auf Reisen nimmst, weil es ist was ganz Besonderes. Also A, im Stadion zu sein, ich hole auch gar nicht zu sehr aus, aber auch die Anreise Istanbul aus der Innenstadt, dann durch die Stadt, da überhaupt hinzukommen, wie nah kommst du ans Stadion ran, was passiert dann da drumherum, also es gab so viele geile Geschichten, auch rund um dieses Gala-Stadion, das Spiel an sich war gar nicht so großartig, aber ich finde es auch super, dass das jetzt eben mit dabei ist, gibt noch andere Stadien.
Die Anreise zum Stadion übrigens, die könnt ihr in Jan Plattes Öffis Simulator 2025. Jetzt, ich bin ein Idiot. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Jetzt bin ich aus meiner Leertaste gekommen und habe, oh Gott, jetzt hoffe ich, dass das ist das Ding einfach weitergelaufen? Alter, ich bin ja so ein Trottel. Heute bin ich der mit den technischen Problemen, Jan. Ich hoffe, jetzt sind wir nicht völlig asynchron. Ich werde versuchen, dass, jetzt muss ich euch mal mitnehmen. Jan, können wir einmal gemeinsam in die Hände klatschen auf 3, 2, 1, ich brauche einen Synchronisationspunkt. Ey, heute passiert hier Unglaubliches. Wieso habe ich da jetzt auf Leertaste gedrückt? Moment, ich muss von 3, 2, 1 runterzählen. 3, 2, 1, danke.
Boah, wie asynchron kann man klopfen?
Nee, wieso, das war doch gut.
In die Hände klatschen.
Leute, sorry, ich muss das, oh Gott, ich brauche jetzt irgendeinen Synchronisationspunkt, falls da jetzt echt gerade meine Aufnahme, falls ich da die einmal pausiere. Ich bin so ein Trottel, ey, wie dumm kann man denn sein? Egal, komm, lass weitermachen. Es sind noch ein paar andere dabei. Du hast schon gesagt, in einem in, das Stadion von Sporting, da warst du, glaube ich, auch schon mal, ne?
Da war ich auch schon. José Alvalade, auch Champions League, ein schönes Spiel gegen Dortmund gesehen, aber es gibt ja auch noch andere in Südamerika. Das Masmonumental von River Plate ist jetzt mit dabei und sozusagen spielbar.
Das Feyenoord, ja, De Kuip. Ne? Masmonumental, weil so dieses, das ist ja irgendwie alles so weit weg. Kommt man da mal hin in seinem Leben? Traut man sich das überhaupt? Und ich liebe das so, diesen Spirit. Das habe ich vor 20 Jahren als Jugendlicher schon geliebt, wenn ich sozusagen als Konsolenzocker da schon über EA die ganze Welt bereisen konnte.
Ich war nie in Südamerika, aber es wäre definitiv mal eine Reise oder auch eine Fußballreise wert. Und um sie nur komplett zu machen, und damit sind wir eben bei den Stadienneuerungen, was FC 25 angeht, auch das neue Bernabeu ist aufgehübscht im Spiel dabei. Und da war ich jetzt letzte Saison ein, zwei Mal und ich kann auch nur sagen, da ist ihnen doch auch Beeindruckendes gelungen, den Verantwortlichen um Florentino Perez.
Boah, da bin ich gespannt. Barca baut ja auch gerade dran. Mal gucken, wie sich das sozusagen in unser Spiel schon überträgt. 120 Stadien, mehr als 19.000 Spieler in 700 Teams. Das ist einfach, das ist unfassbar, ey. Ich weiß noch, wie als ich angefangen habe, dieses Game zu zocken, so, da war man glücklich, wenn man die ganze Bundesliga durch hatte. Inzwischen kannst du in Deutschland alles bis runter zur dritten Liga spielen, obersten Ligen aller relevanten Länder sowieso. Das ist schon einfach geil. Und auch übrigens ganz viel, es ist so ganz viel, ich erinnere mich ehrlich gesagt auch, als wir aufgenommen haben, noch dran, du kannst Copa Libertadores, so ein Conmebol Libertadores heißt ja offiziell sozusagen, kannst du alles spielen, Sudamericana, Recopa, also du kannst mit den Teams wie River, Boca Juniors, die ganzen Colo-Colo, wo Arturo Vidal herkommt, die ganzen Legenden aus Südamerika, das ist alles mit drin. Kannst du alles erleben in FC.
Ja, man kann sich austoben auf jedem Kontinent, in mehr oder weniger jedem Wettbewerb. Das macht Bock.
Und
schreit danach, Schmeso, dass wir irgendwann bei dir in der Bude sitzen und ja, mal schön ein paar Stunden gegeneinander zocken.
Ey, das machen wir auf jeden Fall. Und das erste Spiel werden wir im Fenerbahce oder Gala-Stadion machen. Weil das ist Ahmed, glaube ich, wichtig. Und da hat er auch recht. Und dann gucken wir, wie uns die Atmosphäre. Da muss ich aber noch ein vernünftiges Sounddesign bis dahin hinkriegen. Ja, muss ich mal gucken, dass ich da noch ein bisschen drauflege. Ich war mit meiner Soundbar noch nicht so ganz zufrieden. Vielleicht, wenn jetzt mein Umzug dann mal vollzogen ist, rüste ich da noch ein bisschen nach. Die neue Champions League.
Du und Technik.
Übrigens, Pyrotechnik in meinem Wohnzimmer.
Nein, du und Technik, also, sage ich. Und du und Technik. Pyrotechnik auch sowieso bei dir.
Pyrotechnik, verstanden. Ich dachte, der will zum FC zocken, Pyrotechnik in mein Wohnzimmer mitbringen. Da hätte ich dann jetzt Veto eingelegt. Neue Champions League und Europa League übrigens auch im Spiel. Und damit machen wir, glaube ich, auch wieder den Bogen zurück zu unserem Fußballpart sozusagen. Werbung. Jan, die neue Champions League wurde das erste Mal ausgelost. Hast du es verstanden? Fühlst du dich schon wohl damit? Ich weiß, ich habe irgendwie Bock auf ein neues Format. Ich bin total gespannt, aber ich habe noch keine Erfahrungswerte. Ich werde, glaube ich, so in zwei Monaten werde ich wissen, ob ich es total geil finde. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie das sein wird. Man spielt 8 Spiele und ist in einer Tabelle. Ich weiß einfach noch nicht, wie das sein wird.
Ich habe noch keine Erfahrungswerte, ist bislang der Satz, den ich von dir am schönsten fand heute.
Der gilt übrigens für alles.
Ja, und für alle, also was diese Champions League angeht. Ich, Ich bin selbst gespannt. Ich fand das alte Format jetzt auch nicht verkehrt. Aber ja, es sollen mehr Spiele sein. Es werden mehr Spiele, zwei Mannschaften mehr. Ich habe auch gelernt, 144 Partien in der Ligaphase, die es dann da gibt. Aber ich meine, ich hätte dich auch irgendwo auf Insta gesehen. Du hast gesagt, komm, das macht die KI. Aber eigentlich, glaube ich, reicht unsere natürliche Intelligenz, um kurz runterzubrechen, worum es geht. 36 Mannschaften, die ersten 8 kommen ins Achtelfinale. Die 16 Mannschaften dahinter spielen über Playoffs nach der Ligaphase. Dann die anderen 8 Achtelfinalisten aus und die Teams dahinter, was ist das dann, 25 bis 36, die sind 36. Halt raus. Okay, danke. Dann so,
genau,
die,
also
die sind raus.
Vereinfacht gesagt, die ersten 8 sind so ein bisschen das, was die Gruppensieger des alten Formats waren. Mhm. Die springen direkt ins Achtelfinale, so ein bisschen neu ist, wenn man so will. Der Zweite gegen den Dritten spielt diese Playoffs aus, wenn man ins alte Format denkt.
Ja.
Der Neunte gegen den 24., der Zehnte gegen den 23., also damit man auch so einen Vorteil hat. Wenn du nah dran warst, unter die Top 8 zu kommen, kriegst du auch wahrscheinlich einen schwächeren Gegner dann. Der Verlierer dieser Playoff runter geht runter in die Europa League. Ja, und die letzten 12, die verabschieden sich, genau. Das sind sozusagen
mal,
die Gruppenvierten aus dem alten Modus.
So, und jetzt, das wird dann natürlich von einigen Menschen definitiv auch gleich überprüft werden, wenn sie das Ganze hier gehört haben. Sag ich, du liegst komplett daneben, Schmeso, wenn du glaubst, dass ein Team noch in die Europa League geht aus der Champions League. Denn meines Wissens ist das abgeschafft.
Was?
Ich sehe deine Augen, ihr leider nicht. Und
was?
Es, ich bin mir, es ist das blanke mal, Entsetzen, was sich da spiegelt.
Einem,
aber
ich habe gestern mit
sofort.
Bist du dir sicher? Ich dachte, die Scheiße, habe ich das jetzt wirklich versaut?
Jetzt hat es dir irgendein Kollege gesagt, meinst du, oder wie?
Ja, ich dachte, okay, egal, das macht jetzt auch keinen Sinn. Nicht, dass ich wieder hier die Aufnahme mit einer falschen Taste anhalte. Komm, egal. Okay, Leute, das klären wir nächste Woche. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern noch erst mit irgendwem drüber geredet und da meinte, der hieß ja, die Playoff-Verlierer, die ziehen dann in die Europa League weiter. Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht. Das kann sein.
Hast du mit Buschi drüber gesprochen?
Ja gut, dann hätte ich einfach genau das Gegenteil gesagt von dem. Das ist eine absolute Frechheit, ey, wirklich. Oh Gott. Jan, um dieser unangenehmen Lage zu entfliehen, habe ich unsere erste Fanfrage, die ich gern mit reinnehmen würde. Leute, vielen Dank. Ihr habt auf dem Lauschangriff FC-Account auf Insta sehr viel dagelassen für so die Übersichtlichkeit. Ihr könnt uns beiden natürlich auch immer auf Instagram gerne DMs schreiben, aber ich glaube so für mein Gefühl, es wäre ganz cool, wenn wir immer so einen, schreibt einfach unter den letzten Post von auf der Lauschangriff FC-Seite, wenn ihr eine Frage für die nächste Folge habt. Wir werden auch gucken, dass da immer, der Sascha betreut noch den Account für uns, dass der da immer einen Post zu macht, die Fanfrage der Woche, damit man so ein bisschen einen Überblick behält. Weil wenn der eine hier schreibt und der andere da, dann ist das einfach sauschwer zu filtern. Und das habt ihr in der ersten Woche schon mal sehr geil gemacht. Und da kam von Paulchen 5766, könnt ihr bitte auf alle Vorrundenspiele der Champions League Auslosung eingehen? Und das ist der Part, den Jan Platte übernimmt.
Also, ich fange an. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Nein, Dortmund spielt gegen Real Madrid und den FC Barcelona, finde ich irgendwie schon mal großartig, dass sie es einfach mit beiden zu tun
brutal
bekommen.
Ja.
Ich mag es irgendwie, dass Hansi Flick auch wieder auf die Bayern trifft. Über den werden wir gleich noch ein bisschen sprechen. Es gibt, runtergebrochen jetzt von mir, einfach 3-4 Duelle von jeder deutschen Mannschaft, und es sind ja 5, die dabei sind, auf die man einfach richtig Bock hat. Und das finde ich an diesem Format, ohne dass es begonnen hat, jetzt vorneweg ganz cool, dass du einfach ein paar Partien hast, wo du denkst, ja, Stuttgart, freue ich mich drauf. Auftakt gegen Real Madrid, ich bin gespannt, wie sie gegen Juve spielen, und PSG ist ja auch noch dabei, wo du irgendwie denkst, ey, okay, also klingt heftig, ist auch heftig. Leverkusen hat auch, meine ich, wirklich das richtig happig, Leipzig ist es, die haben es happig abbekommen. Mit Juve, mit Liverpool, mit Inter, Sporting noch mit dabei.
Ist halt
eine Mannschaft, Atletico, glaube ich. Ey,
dieses neuen Modus, ne? Früher hatten wir die Gruppenköpfe, die sind in der Regel, ja, manchmal ist irgendwer, Barca ist vielleicht mal als nicht-spanischer Meister in Top 2 gelandet, dann konntest du so jemanden kriegen. Jetzt spielt einfach ja jeder gegen zwei aus dem besten, zwei aus dem zweiten, dritten und vierten Topf.
So, genau.
Und dadurch kriegst du halt zwei absolute Burner garantiert schon in dieser Vorrundenphase, in dieser Ligaphase.
Ja, und letztendlich hat wirklich jeder gute Gegner.
Aber Jan, jetzt geh mal bitte alle,
Milan
jetzt geh mal bitte
bei
alle
Leverkusen,
Spiele durch.
Liverpool,
es reicht ja, wenn du uns nur den ersten Spieltag erstmal einordnest. Alles andere können wir ja dann danach machen. Nein, Spaß beiseite.
Solche Sachen sind eigentlich ganz klar deine Aufgabe, mein Lieber. Du hast es da viel mehr so mit einer gewissen Struktur. Man hört es ja jetzt auch schon. Du bist da geordneter als ich.
Ja,
absolut. Ich springe wild hin und her. Das würde jetzt niemandem helfen.
Ich bin für Struktur bekannt.
Du bist weltbekannt für Struktur.
Komm, ja, dann nehmen wir direkt noch eine Fanfrage mit. Kim Beck 26. Wenn ihr euch selbst als Spieler für AAFC erstellen würdet, auf welcher Position würdet ihr euch aufstellen und warum? Meine erste Antwort ist auf gar keiner, weil ich bin zu schlecht. Das wäre die ehrliche Antwort. Meine zweite Antwort wäre, da ich immer ganz gerne Törchen geschossen habe und ein Linksfuß bin, würde ich mich nach links oder rechts außen, je nachdem, was der Trainer von mir haben möchte, stellen.
Du bist Linksfuß, oder
ja,
wie?
Ja.
Wo hast du gespielt in der Jugend? Es ist schön, dass wir beide lernen uns ja über diesen Podcast eigentlich auch nochmal so richtig kennen.
Wie, also meinst du jetzt positionsmäßig?
Ja, nee, und welcher Club? In München
irgendwo? Ich habe ja meine ganze Jugend lang im Verein Handball gespielt.
Handball gespielt,
und das lag am Veto meiner Eltern, weil die Sorgen um meine schulische Ausbildung hatten. Ich habe ja teilweise richtig heftig viel Handball gespielt mit so 4, 5, 6 Trainings die Woche, weil ich in mehreren verschiedenen Jugendmannschaften gespielt habe, verschiedene Altersklassen. Wenn ich da gesagt hätte, so und jetzt gehe ich noch den Abend, wo ich frei habe, da gehe ich noch ins Fußballtraining, das habe ich leider nicht durchbekommen und deswegen habe ich mein Leben lang immer nur auf der Unnützwiese in München. Ihr müsst es immer noch geben, ihr könnt sie gerne mal gut, also ich weiß, es gibt sie noch, nicht, ob sie immer noch so heißt. Da habe ich Stunden um Stunden mit meinen Jungs Fußball gezockt.
Und hast deinen linken Fuß aufblitzen lassen, oder
so,
was? Okay.
Genau.
Ja, okay, also du würdest bei mir dann irgendwo links wahrscheinlich auch spielen und ich hätte überhaupt gar keine Berechtigung, bei diesem Spiel da irgendwo mit auf dem Platz zu stehen. Aber ich stelle mich auf einen anderen Flügel, einfach so aus Gleichgewichtsgründen und weil ich früher in Hamburg auch sehr viel...
Leicht, dass wir im Gleichgewicht sind, da wiegst du nicht genug.
Ich packe mir irgendwie ein paar Gewichte an die Füße und renne rechts den Streifen hoch und runter. Das habe ich in Hamburg gemacht, zu meiner aktiven Zeit, die aber auch dann irgendwann mit 16, 17 vorbei war.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Gibt noch eine weitere Frage. Zwei andere gehen dann eher so Richtung unserem Job. Eine nehme ich mal noch zu FC mit von Kai Problem. Wie läuft das bei der FC-Aufnahme? Mit den ganzen Spielernamen. Liste pro Verein oder werden nur bis Stärke XY Spielernamen gesprochen? Das ist so, ich glaube, das interessiert auch echt sehr viele. Deswegen vielen Dank für die Frage, Kai. Also ich gehe mal davon aus, dass du Kai heißt. ich habe da echt eine Liste von, ich hatte, glaube ich, so 3, 4 fette Listen von Spielern. Die allererste Liste bei den Männern waren, glaube ich, echt schon, das waren Riemen von 2000 Spielernamen. Und die waren wirklich nach Stärke geordnet. Also da waren dann die Altbekannten. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, das will ich auch noch gar nicht sagen. Ich weiß es aber auch schlicht nicht mehr. Ich sage jetzt einfach exemplarisch, da waren halt dann Leute wie bei den Verteidigern ein, keine Ahnung, vielleicht Virgil van Dijk, bei den Offensivspielern ein Bukayo Saka und so, die kamen ganz oben und dann ging das immer weiter nach unten und irgendwann hast du schon gemerkt, sag mal, wer ist denn der Kollege? Okay, der hat vielleicht eher so Stärke 60, 65 oder so, okay, das ist ein 17-Jähriger aus der Jugend von Bundesliga-Verein XY, von dem man sich vielleicht erhofft, würde ich jetzt mal tippen, dass der in den nächsten Jahren eine gute Rolle spielt, dann will man den Namen schon mal im Spiel haben. Ich hoffe, so habe ich das jetzt einigermaßen grob erklärt, verständlich erklärt, was jetzt nicht meine Stärke ist.
Ich habe es verstanden und kann auch nur hinzufügen, dass ich ja gar nichts damit zu tun hatte, weil ich habe, glaube ich, Schmizo, keinen einzigen
oder,
Namen ne? eines ja. Spielers ja. oder einer Spielerin genannt, gab es bei mir gar nicht. Es ist einfach die ganze Rutsche mit Namen war bei dir.
Also genau, die puren Namen. Ne? Also Jan hat natürlich schon Spielernamen in den Mund genommen, aber da ging es dann um irgendwas Konkretes, weil sozusagen ich bin ja, wenn man so will, dieser Play-by-Play-Kommentator oder Main-Kommentator oder nennt es, wie ihr wollt. Und Jan ist in dem Setting der Color, der Experte, so der mit Analysen und tieferen Infos, kann man es so sagen, um die Ecke kommt?
Kann man genauso sagen, aber ich meine weiterhin, ich hätte nicht einen Namen gesagt.
Wirklich? Aber, hast du
das? Das werden wir irgendwann werden wir es rausfinden. 27. Okay, September oder vielleicht auch eine Woche vorher beim Early.
Ja, es könnte sein.
Access. Ich glaube nicht.
Es könnte sein, Jan. Vielleicht habe ich, das kann gut sein. Stimmt, ich war ja auch nicht bei allen deinen Aufnahmen dabei. Du warst ja auch, wir waren ja beide auch öfter alleine im Tonstudio, ne? Aber okay, das ist eine sehr gute,
Genau, ich habe eher die neutralen Sachen dann ja gemacht. Okay. Richtig. Also, die eher allgemeingültig waren und für, im Prinzip für jedes Team dann auch zu nehmen war.
Ja.
Nicht spielerbezogen, spielerinnenbezogen.
Jan, dann kommt jetzt der Part, auf den ich mich sehr, sehr gefreut habe. Denn nun beginnt die erste Lesung zur La Liga von meinem guten Freund Juan El Disco. Ich kann euch das kurz erklären, Leute. Fragt mich nicht, was in meinem Kopf wieder los war. Irgendwann ist mir aufgefallen, Jan Platte, das ist doch eigentlich ein Name, der muss sich doch eigentlich in alle Sprachen übersetzen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, Jan wird auf Spanisch ja wohl Juan sein. Und dann habe ich geguckt, was Platte auf Spanisch heißt. Und da kam zuerst Lamina. Das war mir noch nicht spektakulär genug. Aber die Scheibe, die Ampel, die Verkehrsampel, die Platte, die Schallplatte heißt El Disco. Und deswegen bist du, wann immer wir über La Liga reden, weil du ja auch für La Liga stehst wie kein anderer, Juan El Disco. Was geht gerade ab in La Liga, Juan?
Muy buenas, amigo Schmizo. Aus der Nummer komme ich nicht mehr raus, Juan El Disco. Es geht tatsächlich einiges ab, was mich auch ein Stück weit überrascht, weil der FC Barcelona gewinnt unter Hansi Flick Spiel um Spiel um Spiel. Die ersten drei mit 2-1. Und jetzt haben sie Valladolid mit 7-0 aus dem Stadion geschossen. Und vorhin habe ich in Bezug auf einige Bundesliga-Mannschaften gesagt, der Start in der Saison, erst recht mit Europameisterschaft im Rücken, pipapo, kann auch wirklich sehr, sehr anstrengend sein und da läuft noch nicht so alles glatt. Aber was die gemacht haben zuletzt, war wirklich herausragend gut. Und ja, Hansi Flick und FCB, das scheint weiterhin zu passen. Die sind das jüngste Team in der Liga, haben mit Leuten unter anderem gespielt, die 17 und 20 waren zusammen im zentralen Mittelfeld. Marc Bernal, der hat sich jetzt leider das Kreuzband gerissen, der ist im Mai 17 geworden, hat die ersten drei Ligaspiele Wahnsinn, gemacht.
Ne? Als wären also, Pedri und Gavi nicht schon jung genug, hat er schon den nächsten wieder in der Pipeline. Ich kannte den ehrlich gesagt noch nicht, aber ich habe dann gesehen, hä, da läuft ja schon wieder was? So jung? Ja. Und dann habe ich gelesen, oh shit, Kreuzbandriss.
Ja, von der Statur ähnlich wie Sergio Busquets und Hansi Flick war voll des Lobes nach den ersten Partien, auf den werden sie jetzt eine Weile verzichten müssen, aber der hat mit Casado im Mittelfeld gespielt, auch kein großer Name, 20 Jahre jung, dann haben sie noch Kubasi, dazu natürlich Lamine Yamal, die beiden sind ein bisschen bekannter, weil sie eben auch Europameister geworden sind mit gerade mal ihren, es sind 17 Jahren jetzt und das Team, das ist unfassbar gewesen jetzt in den 90 Minuten gegen Valladolid. Die haben alles richtig gemacht, offensiv, haben ganz wenig zugelassen. Der Gegner war nicht schlecht zu Beginn, aber irgendwann komplett eingeschüchtert. Und die Entdeckung neben all den jungen Schmizo ist Rafinha, den du jetzt aus der Premier League noch gut kennst. Und es hieß ja die ganze Zeit, ganz kurz,
drei Kisten gemacht.
Sie brauchen 9 Links außen. Und Nico Williams natürlich groß in der Verlosung gewesen. Dann gab es noch ein paar andere Namen, auf die man irgendwie Bock hatte. Letztendlich spielt er jetzt Rafinha, der aber immer wieder nach innen zieht auch und drei Tore macht gegen Valladolid. Zusammenspielt mit Dani Olmo, der begonnen hat, als wenn du wirklich schon die beiden Jahr und Tag auf dem Fußballplatz gemeinsam kicken siehst. Es hat alles, aber wirklich alles funktioniert. Und das ist die Riesenüberraschung, denn ich hätte es Barca und auch Hansi Flick ganz ehrlich nicht zugetraut, so zu starten.
Da hat dein Wort natürlich viel mehr Gewicht. Wer hier schon länger dabei ist, weiß, ich habe es immer mit Barca gehalten, bin in den letzten Jahren nicht fußballerisch, sondern wegen dem ganzen Vereinsgebaren so ein bisschen verzweifelt an diesem Club. Aber ich habe mir auch die Highlights von Valladolid angeguckt, da habe ich mir gedacht, ey, das ist ja Wahnsinn, ey, wie der Yamal da Ball hinter die Kette chippt. Ich weiß es gar nicht mehr, wer. Die ersten beiden Toren waren so geile Chips hinter die Kette, einmal auf Lewandowski. Yamal und Kubasi machen die Vorlagen und
Rafinha mit dem 1-0 auch noch so ein Pass, ganz genau
Schmizo. Der nimmt den mit der Brust mit in den Lauf, donnert das Ding da rechts unten rein. Olmo ist eher, Jan, mein Gedanke war, um es abzukürzen, Sag mal, wie viele hochbegabte Edeltechniker, die jetzt auch noch Tore schießen, haben die da vorne drin? Das war wahnsinnig geil anzusehen.
Ja, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu Real Madrid. Aber gib mir noch einen Satz zum FC Barcelona, denn ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder den Kopf geschüttelt, was die da machen als Vereinsführung. Und wir wissen, dass es denen jetzt finanziell jetzt nicht so wahnsinnig gut geht. Und jetzt schicken sie Gündogan auf höchst merkwürdige Art und Weise weg, auch noch ablösefrei zu
Olmo
Manchester City,
zu können,
Olmo für 55 Millionen aus Leipzig sozusagen auszulösen. Und ach du, da gibt es Regularien in La Liga, die sie alle angewandt haben, um ihn dann einschreiben zu können. Dani Olmo, Christensen ist länger verletzt, der fällt jetzt anscheinend ein paar Monate aus, da gibt es unterschiedliche Angaben, was die Verletzungsdauer angeht.
Aber das ist so interessant. Also die schicken, wäre das jetzt nicht, wem das so schnell ging, Financial Fair Play Gründe, ne? Die müssen Gündogan wegschicken, um vertragsmäßig finanziellen Spielraum zu schaffen für Olmo, den sie schon gekauft haben, der dann erstmal auf der Tribüne saß, weil sie ihn nicht registrieren können, müssen dann noch dem sozusagen, dem wer ist denn das, der Liga nachweisen, hier guckt mal, der Christensen, der ist mindestens jetzt ein halbes Jahr verletzt, deswegen zahlt die Genossenschaft sein Gehalt, da wird auch Gehaltsraum frei und dann haben die gesagt, ja gut, okay, dann könnt ihr den Olmo registrieren. Das könnten sie übrigens im Winter schon wieder kassieren, wenn sich niemand anders verletzt, was man ja jedem wünscht und der Christensen dann wieder auf der Payroll steht, ganz normal. Das ist so krank alles, ehrlich gesagt.
Man checkt es auch nicht mehr alles, was da bei Barca dann irgendwie auch an Strippen gezogen wird. Und letztendlich hat man ja auch zwischen den Zeilen lesen können, dass Ilkay Gündogan nicht sehr glücklich damit war, wie der Verein und vor allen Dingen auch Präsident Joan Laporta dann mit ihm umgegangen ist. Und dann wird vom Barca von ganz oben, und das ist einfach so, also das liest man ja an vielen Ecken und Enden auch, mit Informationen eben hausieren gegangen, um auch diese Wechsel dann in die Wege zu leiten. Frenkie de Jong wollen sie eigentlich die ganze Zeit zu Geld machen und. Also da krankt ganz viel drumherum, umso bemerkenswerter, dass die als einziges Team alle vier Spiele gewonnen haben und jetzt eben auch noch begeisternd Fußball spielen. Also total geil, dass sie gegen Bayern und auch gegen Dortmund in der Champions League spielen. Da kann man sich definitiv drauf freuen. Und
dann kommt Real, die schon zweimal haben liegen lassen, zwei Remis in den ersten drei Spielen und schon wieder ganz schön schuften mussten, ne?
Ja, wobei gestern war es dann letztendlich hochverdient, das 2-0 gegen Betis. Mbappé mit seinen ersten beiden Toren. Ja. Alle haben aus Madridista-Sicht darauf hingefiebert, wann funktioniert das endlich. Gab in den sozialen Netzwerken dann auch schon Zusammenschnitte, wie Vini Junior nicht zu Mbappé spielt, obwohl der ganz gut positioniert neben ihm steht. Und andersrum meckert dann Mbappé zumindest im Stillen auch rüber zu Vini Junior. Ein großes Thema gewesen in den letzten ein, zwei Wochen. Grundsätzlich vor allen Dingen Vinicius Junior. Wie happy ist er mit seiner Rolle? Wie findet er das, dass Mbappé jetzt mit dabei ist und ihm natürlich auch Aufmerksamkeit stiehlt und stibitzt? Also das wird auch diesen Club, glaube ich, weiterhin begleiten in den nächsten Wochen. Aber jetzt hat Vini Junior den Elfer rausgeholt zum 2-0. Mbappé durfte ihn verwandeln. Also man gönnt sich offensichtlich auch hier und da etwas. Und ja, sie haben auswärts auf Mallorca und bei Las Palmas keinen tollen Fußball gespielt, jeweils unentschieden gespielt. Die Heimspiele haben sie gewonnen. Sie bleiben für mich, auch aufgrund eben dieser Jugendlichkeit des FC Barcelona, der Meisterfavorit Nummer 1. Und ja, jetzt haben sie aber erstmal 4 Punkte, die sie aufzuholen haben. Aber Carlo Ancelotti hat gesagt, ja, es gibt ein Problem. Er hat die Spieler darauf angesprochen nach den ersten 2-3 Wochen. Und da sie alle das Problem kennen, wird es kein großes sein, es aus der Welt zu schaffen. Und wenn Don Carlo das sagt,
ja,
dann kann man ihm nur glauben. Lass mich Atletico noch kurz mit reinnehmen.
Sag mir noch eins. Ich war ganz verwundert, dass die Leute erstmal übrigens von, shit, wer war es jetzt? Wer spielt diesen geilen Ball mit der Hacke vor Mbappés erstem Tor?
Fede Valverde.
Valverde,
der Mann, der die 8 von Toni Kroos gehabt hat. Was man ja auch nicht vergessen hat, ist diese großlose Zeit jetzt, die begonnen hat.
Als Stabilisator. Ja. Aber Jan, das war schon mal geil. Was mich total gewundert hat, ist, dass es Leute geben, die sich ernsthaft über diesen Elfmeter, den Vini Junior, vielleicht liegt es auch genau an ihm, weil mit dem viele nicht können, aber sorry, der legt sich den Ball am Torwart vorbei und muss dann hochspringen, um seinen Körper zu schützen. Also ihm da einen Dive vorzuwerfen, das finde ich geradezu lächerlich, ehrlich gesagt.
Ja, diese Auffahrunfälle, Stürmer, Torwart, die geben, finde ich, zwei Perspektiven frei. Ich verstehe auch Leute, die sagen, er hebt da zu leicht ab. Also in den spanischen Medien wird da auch groß drüber diskutiert. Und natürlich hast du die zwei Religionen und alle, die Barca nahestehen, auch medientechnisch sagen natürlich, das war nichts. Aus Madrid-Sicht hört man dann eher, solltest du geben diesen Elfmeter. Es ist jetzt keine reine Schwalbe.
Also ich finde...
Finde ich auch nicht. Und es ist ein Kontakt, aber also so einen Schutzsprung brauchst du, finde ich, in der Situation noch nicht. Bin ich nicht ganz bei dir. Aber ja, er merkt, der Torwart kommt, rutscht in seine Laufbahn und dann nimmt er das Ding an. Also es gibt definitiv zweifelhaftere Elfmeter. Den kannst du pfeifen, meine Meinung.
Ja.
Aber ja.
Ich find ihn völlig unstrittig, aber da müssen wir uns ja auch nicht ganz einig sein. Sag gern zu Atletico.
Warte, du hast doch noch einen Gedanken bei mir jetzt gerade irgendwie losgelöst, weil du bei Barca gesagt hast, viele ähnliche Typen. Du hast, und da hat sich neulich auch jemand einen Scherz draus gemacht, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel von Real Madrid das war, du hast mit Rodrigo, mit Kylian Mbappé, mit Vinicius Junior drei Typen, die am liebsten links außen spielen. Mhm. Und du hast so viele ähnliche Kerle da vorne, dass man vielleicht nochmal drüber spricht in dieser Saison, wo ist eigentlich José Lu. Mhm. Weißt du, dieser Mittelstürmer-Typ, den du reinschmeißt, im Zweifelsfall in einem Champions-League-Halbfinal-Rückspiel. Das klingt wie ein kroatischer Vogel, aber das ist bei dir im Hintergrund irgendwie. Ne?
Ja, meine hier hängt so eine scheiß Uhr, die jede Stunde ein Vogelgezwitscher loslässt. Ich finde es furchtbar, aber den Eltern gefällt's.
Na, die nimmst du doch mit. Das ist doch deine.
Auf gar keinen Fall.
Das Erste, was du in der neuen Wohnung aufhängen wirst. Du, der Gedanke, der wird, glaube ich, nochmal aufgenommen irgendwann. Kein klassischer Mittelstürmer bei Real Madrid könnte nochmal ein Thema werden, weil José Lu wollte dann auch weg. Der spielt jetzt irgendwo in der Wüste. Aber so einen Kerl werden sie im Laufe der Saison, bin ich mir ziemlich sicher, nochmal vermissen.
Ja.
Atletico nur ganz kurz, aufgerüstet ohne Ende. Julian Alvarez, die aus der Premier League weggekauft.
18 Millionen.
Conor Gallagher, genau, für die Hälfte von Chelsea sozusagen geholt worden. Robin Lenormand, neuer Innenverteidiger, den sie geholt haben. Alex Sørloth, letzte Saison für Villarreal, unfassbar viele Tore gemacht, jetzt auch mit dabei. Und die sind okay gestartet. Ich bin gespannt, was die dann im 100. Jahr unter Simeone dann veranstalten. Ich hoffe sehr, dass die ganz lange da oben mit dabei sind. Denn es macht einfach Bock, wenn du die vielen Teams, so wie wir es dann auch in der Bundesliga hoffentlich haben, dann da hast, die da um die Meisterschaft kämpfen. Und ein Wort, weil ich natürlich immer beschimpft werde, und das ist auch völlig in Ordnung, macht es weiter, als entweder Real Madrid-Fan oder als Barca-Fanboy natürlich. Mein Team, weil ich habe eine Weile in Valencia gewohnt, ist tatsächlich Tabellenletzter. Ich war vor Ewigkeiten ein Dreivierteljahr in Valencia, in dem Jahr sind sie Meister geworden. Ich habe mich in diesen Club so ein bisschen fußballerisch rein verguckt, schockverliebt, wie Thomas Tuchel sagen würde. Aber die sind unter einem meiner Helden von damals, Ruben Baraja. Der hat sie mit zur Meisterschaft geschossen, 8 Tore gemacht 2001 und 2 in der Saison. Top-Torschütze gewesen in der Meistersaison mit 8 Toren. Der ist jetzt Trainer. Und die haben einen Punkt geholt nach 4 Spieltagen. Naja, da gucke ich weiterhin auch interessiert, das heißt, drauf. Aber ich glaube, über die werden wir nicht so häufig reden.
Du darfst nie wieder Valencia kommentieren.
Ich darf jetzt nie wieder Valencia kommentieren, aber es war geil, denn heute Morgen haben mir zwei Leute geschrieben. Der eine hat geschrieben auf Instagram, wann kommentierst du endlich mal wieder Real Madrid? Das macht nur Spaß, wenn du es kommentierst. Und der andere hat geschrieben, hör auf, Real Madrid zu kommentieren. Du hast diesen Club und du kannst es nicht verbergen. Ich glaube, da lag irgendwie eine Verwechslung vor. Gestern Abend hat es jemand anders kommentiert. Aber du kennst solche Geschichten. Deswegen lass uns springen in die Premier League.
Ich habe gestern reingeguckt, Borny. Hat es kommentiert. Alter okay. Sky-Kollege von mir, der jetzt ein von deinen Kollegen bei The Zone ist, genau. Genau. Jetzt hat Juan El Disco ausgedient, jetzt geht's rüber zu John Plate in die Premier League. Ich weiß nicht, ob...
Du bist es ja. Florian Schmeisso, oder?
Nee, bei mir geht,
muss doch.
Du merkst, Jan, das funktioniert leider nur bei dir. Deswegen, du bist John Plate. Ich freue mich schon, falls wir mal über den chinesischen Fußball oder so sprechen. Dann muss ich mich sprachlich nochmal ganz anders aufrüsten und hoffe, dass Google mir das dann gut vorliest, wie Platte.
Nee, dann bist du's. Nein, denn Schmiso, das ist ja die Nummer 33 auf jeder Karte irgendwie süß-sauer. Das ist das. Also, chinesisch bist du.
Wobei ich glaube, Miso, ist das nicht thailändisch oder so? Oh Gott, egal, wir verlieren uns. Wir haben sehr viel, immer sehr schön in den Orange Studios in München, war jeden Mittag die Diskussion, was essen wir denn heute und wo? Und Miso-Suppe gab es, glaube ich, auch ab und an, wenn ich mich nicht irre.
Manchmal war die Frage auch, und wie viel? Denn du hattest noch Hunger nach dem Döner.
Das ist eine Frechheit, wirklich. Ich habe genau wie du einen Döner gegessen, beziehungsweise du hast ein Falafel-Ding gegessen.
Ja, vom besten Falafelmann da in der Umgebung. Lindwurmstraße, Grüße.
Ach Gott, also Premier League.
Du hattest ein schönes Derby gestern irgendwie.
Ja, das war geil.
Zu kommentieren.
Das war geil, das Spiel ist einfach immer geil und man muss wirklich sagen, zwei Sachen in kurz. Krassen Respekt, wie Arne Slot nahtlos das Gute, ich bin fast schon geneigt zu sagen, das Beste aus dem Klopp-Fußball konserviert hat. Das ist schon mal der wichtigste Schritt. Man merkt es ja auch, sie waren auf dem Transfermarkt quasi nicht aktiv. Mamardaschwili, der Torwart, den jetzt, glaube ich, viele auf dem Zettel haben, der kommt nächsten Sommer. Sie haben Federico Chiesa noch geholt, wo ja schon viele gesagt haben, boah, das Mittelfeld muss man da jetzt endlich mal revitalisieren. Nee, der hat einfach Gravenberg ein bisschen umgeschult von Achter auf Sechser. Der macht das so geil. Und ich bin jetzt fast geneigt zu sagen, in den großen Spielen muss man dann noch mal sehen. Und dann fällt mir ein Moment, eigentlich das größte Spiel,
ja,
unabhängig von Tabellenkonstellationen, das haben sie gestern schon gespielt. Das hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Mo Salah mit zwei überragenden Zuspielen für Luis Diaz. Da ist so eine Power dahinter. Ich mag es immer noch, was Soboslai macht. Ich glaube, dass ihm auch diese Rolle noch besser tut, wenn er ganz vorne, die spielen jetzt eher so 4-2-3-1 als 4-3-3 unter Klopp. Das heißt, der Gravenberg ist noch klarer an der Seite von McAllister. Der Zehner Soboslai geht gegen den Ball noch klarer mit hoch zum Mittelstürmer, in dem Fall Jota. Sie laufen in einem 4-4-2 an, wobei sie laufen eher in einem 4-2-4, ehrlich gesagt, an. Ganz hoher Druck. Und Jan, du kennst ihn gut. Und das ist halt leider United spezial. Ich muss das so hart sagen. Ich frage mich, wie es dieser Verein schafft, einen fünffachen Champions-League-Sieger, Casemiro, den besten Bodyguard der Welt, so hinzukriegen, dass er gestern ein Spiel spielt, wo du dich echt fragst, ist der Typ überhaupt noch vermittelbar in der Premier League in diesem Moment? Weil beide Tore gehen sehr krass auf seine Kappe. Also so hart, wie man selten an einem Spieler festmachen kann.
Es gibt Leute, die sagen, Schmizo, der war bei Real Madrid so gut, weil er eben mit Modric und Toni Kroos um sich herum gespielt hat. Und er musste in diesem Trio der Balleroberer sein. Er war es häufig. Aber er ist jetzt nicht, sagen viele Experten, dieser klassische Sechser-Abräumer, der dann auch Man United wirklich weiterhelfen würde. Also dieser Fußballarbeiter, man macht ihm ja eigentlich, man schreibt ihm auch Passqualitäten zu, aber ich habe gestern auch gesehen, zweimal unter Druck das Ding hergegeben und Liverpool schaltet dann sensationell geil um natürlich. Aber ja, es war beim HSV früher auch mal so, egal wer da hingewechselt ist, nach spätestens zwei Wochen derjenige 50% schlechter als egal wo er vorher war. Und wer wird denn besser bei Manchester United in diesem Umfeld? Und es geht doch gerade wieder so los, wie es in der letzten Saison aufgehört hat. Ich glaube, viele auf der Insel fragen sich, wann wird denn Ruud van Nistelrooy, der neu im Trainerstab ist, da bei Erik ten Hag, dann der Caretaker-Manager? Also immerhin ja eine Red Devils-Legende. Und ja, ich habe das Spiel eben nicht ganz, sondern nur in der Zusammenfassung gesehen. Aber was Casemiro da macht, ist schon bitter, bitter böse und kostet sie letztendlich richtig viel.
Verdammte Hacke, jetzt warst du ein bisschen abgehackt. Wir sind technisch heute noch ausbaufähig unterwegs. Vielleicht, oh Gott, wir müssen mal gucken. Ah, doch, ich glaube, jetzt höre ich dich wieder sauber. Ja, Van Nistelrooy ist ein großer Schatten, da sprichst du was Gutes an. Das wirkt schon fast, das wirkt alles sehr bedrohlich. Aber ich hoffe mal, dass es Man United jetzt einfach so durchzieht. Weil wenn sie jetzt wieder sagen, gut, das war's mit Ten Hag, das lassen wir jetzt doch ganz schnell wieder, dann hätten sie es in der Sommerpause machen müssen. Du kannst es nicht nach drei Spielen machen, finde ich.
Ja.
Auch wenn das gestern zeitweise ein erschreckender Auftritt war. einen Weg aus dieser Misere raus, einen schnellen sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Genau aus dem Thema, was du sagst, die Spieler, wer wird denn da besser? Es gibt keine großen neuen Erkenntnisse. Krass war dann für mich, du hast schon gesagt, diese spielerischen Qualitäten, das hat er ja immer alles Modric und vor allem Kroos, der die Bälle tief abgeholt hat, hat Casemiro bei Real den überlassen. Dann sagt Hitz, also mit Thomas Hitzesberg habe ich gestern kommentiert, ja, vielleicht müssen sie jetzt mal Mainu tiefer ziehen. Ich meinte sogar, ey, vielleicht muss ich Bruno Fernandes jetzt mal anfangen, die Bälle hinten abzuholen, um da irgendwie eine Stabilität reinzukriegen, weil die so geschwommen haben. Dann vielleicht gleicher Gedanke bei Ten Hag, dann schickt er Mainu tiefer und wechselt einen 20-jährigen Kolja ein. Mainu holt sich den ersten Ball der zweiten Halbzeit tief ab, verliert einen Zweikampf, bumm, 3-0. Ja. Gleiches. Und dann merkst du ja schon, okay, wie viel hat das jetzt wirklich mit den Personen zu tun? Oder gibt Ten Hag denen da ein Setting an die Hand, was zumindest für die Spieler, die er hat, nicht lösbar ist, um es hinten raus zu spielen?
Das kannst du tatsächlich deutlich besser beantworten als ich, aber dieses Gift geht dann sozusagen um sich von Spieler zu Spieler zu Spieler. Ich bin gespannt, was jetzt Manuel Ugarte, glaube ich, haben sie geholt, mit dem passiert, wenn sie den vielleicht zentral so richtig einbauen. Ja. Denn wenn ich habe nicht so wahnsinnig viel Man United gesehen in der letzten Saison, mich aber recht entsinne, haben sie einen Pokal gewonnen in einem Spiel, in dem Sofian Amrabat alles abgeräumt hat, was es abzuräumen gab.
Ja.
Gegen Liverpool im Endspiel,
richtig? Gegen City im Endspiel.
Liverpool
im Halbfinale, das war aber auch schon ähnlich legendär. Und City im Endspiel, sie hatten auch den ganz schweren Weg. Das haben sie echt geil gemacht, FA Cup. Ja.
Ich habe das Gefühl, den tut so eine Instanz, ein Abräumer einfach richtig gut, auf den du dich sehr, sehr verlassen kannst. Aber das gilt ja für jede Mannschaft.
Schnell noch gesprungen, weil das werden wir alles über die nächsten Wochen weiter gucken. Aber Arsenal hat dann doch große Probleme mit Brighton irgendwann bekommen, besonders als sie noch zu 10 waren. Für mich war das keine gelb-rote Karte gegen Declan Rice. Der hat einen Ball weggespitzelt, wo ein Freistoß gepfiffen war für den Gegner. Der Ball rollt aber noch, er gibt ihm noch einen Schubs und der Brighton-Spieler, ich muss es jetzt so hart formulieren, tut so, als würde er diesen Freistoß ausführen wollen. Da hat der Ball noch keine Sekunde geruht, den hätte er eben zurückpfeifen müssen und dafür gibt er Declan Rice sein Gelb-Rot. Das Fingerspitzengefühl als Stichwort. Aber ja, Arsenal, mal sehen, ob die Power wieder automatisch so haben. Ich traue es ihnen voll zu, aber der hat jetzt schon wehgetan. Und für Hürzeler geht es so weiter, immer noch ungeschlagen mit Brighton jetzt bei 7 Punkten, genau wie Arsenal. Die sind die Verfolger gerade von City und Liverpool, die als einzige alle 3 Spiele bisher gewonnen haben. Und City, was soll man da noch sagen, ey? Die haben den besten Sechser der Welt, jetzt haben sie ihren Gündogan zurück. Sie haben Erling Haaland, der einfach 7 Tore in den ersten 3 Spielen macht. 2 Dreierpacks. Ja, also wie soll ich sagen? Für mich steht wir mussten alle tippen. Ich habe gesagt, Leute, ich glaube, dass City das wieder macht. Da war Gündogan noch gar nicht da, weil ich gesagt habe, ich glaube, das wird ähnlich weiterlaufen. Und vor allem, die werden es doch nicht zulassen, dass Pep, und ich glaube, nach der Saison wird dann wirklich Schluss sein. So ganz hundertprozentig sicher ist es ja, glaube ich, immer noch nicht. Aber die werden ja Pep wohl mit einer Meisterschaft verabschieden. Deswegen glaube ich, City ist wieder das Team, zu dem alle gucken müssen, über das die Meisterschaft läuft. Ich glaube doch, dass sie am Ende wiederholen.
Zumal, wenn Leute, die in der letzten Saison keine große Rolle gespielt haben, wie Jack Grealish, jetzt auch wieder Lust haben, Fußball zu spielen. Das, was ich aus dem Spiel heraus lesen konnte, war, dass Grealish irgendwie echt, echt Bock hatte. Und wenn der in Form ist und wenn Pep auf ihn setzt, dann hast du da einen Typen, der mit dem Ball, aber ich finde auch gegen den Ball, da hat er mich wirklich vorletzte Saison unfassbar beeindruckt, dir so viel gibt. Ja, also das kann ja nur an der Motivation scheitern, Schmizo.
Ja,
dass sie die Meisterschaft, ich sag mal, nicht holen. Gönn mir einen Sprung noch zu Arsenal, weil sie haben Sterling geholt von Chelsea, den da sozusagen erlöst. Aber fehlt denen trotzdem richtiger Neuner? als abschließende Einschätzung von dir zur Premier League? Und denn nach zweimal Vizemeisterschaft gibt es ja nicht wenige, die sagen, mit einem richtigen Knipser, Osimhen hat sich bei Napoli jetzt irgendwie ins Auskatapultiert, aber so einem Typen vorne drin bei Arsenal, würde man ja irgendwie meinen, ja, das ist das letzte Puzzleteil, um endlich mal wieder die Premier League zu gewinnen.
Für mich ist es genau das, in kurz. Ich bin Riesenfan von echten Neunern. Ich bin zwar auch Riesen-Kai Havertz-Fan, aber ich glaube, es ist dann doch zu viel deckungsgleich mit dem, was vor allem von Ødegaard kommt. Es ist der geilste Fußball. Ich sehe das auch lieber. Es schaut schöner aus. Aber ich glaube, der effizientere Fußball, mit wem hat Pep dann endlich die Champions League nach Barcelona wieder gewonnen? Mit Erling Haaland vorne drin. So, da kann man sich ja sozusagen relativ leicht machen. Ich glaube, dass das einfach essentiell wichtig ist, diesen Neuner zu haben. Und ich finde, da bist du da genau auf der richtigen Spur, was mir immer noch fällt. Was ich an dem Sterling-Transfer geil finde, ich war immer ein Fan von Raheem Sterling. Ich mag den total. So ein geiler Kicker. Es gibt ja auf jeden Fall den zweiten Weg. Ne? Also wenn sich mal ein Spiel echt schwer spielt und es wird eh wieder so sein, dass Arsenal 6 von 7 Spielen einfach gewinnen wird über seine drückende spielerische Überlegenheit. Und wenn dann mal in der 60. immer noch 0-0 steht, dann den Sterling mit seinen unfassbaren 1-1-Fähigkeiten im Strafraum nachzulegen, das finde ich schon sehr, sehr geil. Damit komme ich dann noch zu meinem Antitransfer, weil wir vorhin schon kurz Transferfenster hatten. Jan, und ich liebe diesen Spieler aus Dortmunder Zeiten, dass Jadon Sancho, der genau wie Osimhen in Neapel wohl gar keinen Stand mehr in Manchester hat, ein Spieler, wo du sagst, was der braucht, ist jetzt wieder Stabilität, gutes Umfeld, Spielzeit, damit er, das war ja sicher auch der Ansatz, warum er zum BVB gegangen ist, dass der sich wieder stabilisieren kann. Dass dieser Spieler sich unter allen Vereinen, die es auf der Welt gibt, den FC Chelsea aussucht, da habe ich wirklich keine Worte mehr für. Das wäre der letzte Verein gewesen auf einer Liste aus 100 Vereinen, zu dem ich Jadon Sancho transferiert hätte. Das ist für mich unglaublich, ey.
Keine Widerworte. Aber ich kann dir nur sagen, also ich sitze hier in unserem kleinen, muckeligen Bus. Die Temperatur hat sich, glaube ich, um 4 Grad, 5 Grad Minimum erhöht, seitdem wir losgelegt haben. Und von drüben, der Nachbar aus Wien, ich glaube, der macht jetzt seine Fische auf dem Grill und es weht hier so leicht so ein Essensgeruch rein. Ich müsste auch gleich mal wieder ins Wasser, Schmeso. Ich glaube, wir haben jetzt 75 Minuten geredet. Ja, ich höre dir ja so gerne zu, aber heute, glaube ich, reicht's.
Es ist höchste Zeit,
oder?
Jan, du sagst genau das Richtige. Leute, vielen Dank für die Geduld, fürs Zuhören. Schreibt uns gerne weiterhin, was euch gefällt, was ihr gerne noch anders hättet und vor allem gerne wieder Fanfragen unter dem Post auf der Lauschangriff FC-Seite, damit wir die auch schön untereinander haben und gucken können. Ihr habt sehr viele geile Fragen gestellt, damit es genauso weitergeht. Und Jan, jetzt zurück zum wohlverdienten Fisch ins Wasser und in den Urlaub.
Schmeso, schönen Umzug.
Danke.
Bis nächste Woche.
Bis nächsten Montag. Ciao, ciao.
Und nimm die Uhr mit diesem Vogel bitte, ne? Das überprüfe ich.
Auf gar keinen Fall.
Hundertprozentig ja.